Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Stanley Cup Finale 2025 steht vor der Tür. Wir haben die Neuauflage zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers, in diesem Jahr mit gedrehtem Heimrecht. Und diese Folge wird die Vorschau-Sendung sein auf dieses Finale. Wir fangen direkt mal an mit dem Schedule. Es geht los am Donnerstagmorgen deutscher Zeit um 2 Uhr. Sowieso könnt ihr euch 2 Uhr merken. 2 Uhr wird die Anfangszeit von möglicherweise wieder 7 Partien sein. Also keinerlei Variationen, was den Beginn der Partien betrifft. Und wir legen eben los am Donnerstag, dem 4. Juni deutscher Zeit um 2 Uhr morgens, dann am Samstag, 7. Juni um 2 Uhr morgens, am Dienstag, dem 10. Juni um 2 Uhr morgens, am Freitag, den 13. Juni um 2 Uhr morgens und falls notwendig geht es dann weiter mit dem Spiel am Sonntag, dem 15. Juni, am Mittwoch, den 18. Juni und wenn es ein Spiel 7 geben sollte, dann findet das statt am Samstag, den 21. Juni um 2 Uhr morgens eben jeweils. Also jetzt habt ihr schon mal den Schedule, die Rahmenbedingungen und dann wollen wir einsteigen in die Vorschau und ihr kennt das ja auch aus den bestehenden Vorschau Sendungen. Die Vorschau ist auch immer ein kleiner Rückblick. Erstmal auf die relativ nahe Vergangenheit. Die Edmonton Oilers, die haben mit 48 Siegen und 101 Punkt Platz Nummer 3 in der Pacific belegt. Ganz interessant, beide Teams im Stanley Cup Finale waren jeweils Dritter in ihrer Division. Also so viel dann immer zum Thema, wir brauchen den Heimvorteil, wir müssen sehr gut sein in der regulären Saison. Es wird nicht für jedes Team gelten, dass man das so machen kann und vom Platz 3 ins Finale kommt, aber in diesem Jahr ist Platz 3 anscheinend dann der Schlüssel gewesen, um einen tiefen Lauf zu haben. Oilers Platz 3, 101 Punkt in der Pacific und die haben in den ersten Runden dann einmal 4:2 gegen die Los Angeles Kings gewonnen, 4:1 gegen die Vegas Golden Knights und 4:1 gegen die Dallas Stars im Western Conference Final. Das sind 16 Partien in den Playoffs gewesen. Und nachdem sie 0:2 zurückgelegen hatten gegen die Los Angeles Kings, haben sie danach einen Rekord gehabt von 12:2. Also schon sehr, sehr gut. Auf der Gegenseite, wie schon erwähnt, Platz 3, diesmal dann in der Atlantic Division für die Florida Panthers. Die hatten 98 Punkte, 47 Siege. Es waren 3 Punkte weniger als die Edmonton Oilers insgesamt. Und die haben gebraucht, die Florida Panthers, 5 Spiele gegen Tampa, 7 gegen Toronto und 5 gegen Carolina. Das macht dann in dem Fall 17 Partien in den Playoffs, also ein Spiel mehr für die Florida Panthers. Und dadurch, dass sie eben dann auch zum Beispiel gegen Toronto durchaus Probleme hatten, war es jetzt auch nicht so, dass sie so eine Serie haben wie die Edmonton Oilers eben dann mit 12 Siegen in den letzten 14 Partien. Die beiden Teams sind sich in der regulären Saison zweimal begegnet. Beide Partien waren sehr high-scoring. Insgesamt war das Torverhältnis 10:8 für Florida und Florida hat beide Partien gewonnen. Also da hatte man ja auch die eine Partie, die sie dann noch gedreht hatten in Edmonton. Und wenn man schon mal sagen kann, bei Florida haben 8 verschiedene Spieler getroffen. Also ja auch etwas, was sich so ein bisschen durch die Playoffs durchzieht, dass sie da sehr flexibel sind. Da war die reguläre Saison tatsächlich auch dann schon so eine kleine Vorschau auf die Playoffs. Bekanntermaßen ist das die zweite Serie zwischen den beiden Teams. Wir hatten das Stanley Cup Finale im Vorjahr. Dort gab es zu Beginn 3 Siege für die Florida Panthers, dann 3 für die Edmonton Oilers und letzten Endes in Spiel Nummer 7 ein ganz knappes 2:1 für die Florida Panthers und damit den ersten Stanley Cup in der Geschichte der Florida Panthers. Dann noch weitere historische Informationen. Es ist das 11. Mal in der NHL-Geschichte, dass wir eine Neuauflage haben eines Cup-Finals. Und es ist das erste Mal seit 2008, 2009, damals die Pittsburgh Penguins gegen die Detroit Red Wings. In der Neuauflage haben damals die Penguins gewonnen. Und es werden ja auch sehr, sehr viele Vergleiche jetzt gezogen. Zum einen war es so, dass eben Sidney Crosby in seiner zweiten Finalteilnahme in einer Neuauflage den Stanley Cup gewonnen hat. Und das war bei Wayne Gretzky auch so. Die Oilers haben 83 die Finalserie gegen die New York Islanders verloren und haben in der Neuauflage 1984 dann gegen die New York Islanders gewonnen. Und das sind eben auch zwei Fakten, die herangezogen werden, um dann zu sagen, okay, jetzt wäre dann Connor McDavid auch dran in der Neuauflage des Finals. So ähnlich wie die beiden Vorgänger, wie diese Generational Talents, Wayne Gretzky und Sidney Crosby, das dann auch geschafft haben. Und die Florida Panthers sind noch historisch gesehen das erste Team seit 1977, 78, was versucht, einen Gegner in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu schlagen. 77, 78 waren das die Montreal Canadiens, die gegen die Boston Bruins zwei Finals hintereinander gewonnen haben. Und die Florida Panthers versuchen das jetzt eben 24 und 25. Bisschen was Historisches noch so, was die Teams und die Spieler betrifft. Die Edmonton Oilers spielen seit 45 Jahren in der NHL. Also haben beziehungsweise jetzt 45 Saisons absolviert. Das dürfte jetzt die 46. gewesen sein. Sie waren vor diesem Finale in 8 Stanley Cup Finals und haben davon 5 Stück gewonnen. Allerdings ist eben der letzte Sieg auch schon relativ lange her. 1990 war der letzte Triumph der Edmonton Oilers im Stanley Cup Finale. Auf der Gegenseite, die Florida Panthers sind jetzt in der Saison Nummer 32, müsste das sein. Sie hatten vor dieser Finalserie 3 Teilnahmen im Stanley Cup Final und haben davon bekanntermaßen dann eben das im letzten Jahr gewonnen, also einen Sieg. Wenn wir auf die Spieler schauen, dann sind die Edmonton Oilers das erfahrenere Team, sowohl was die Spiele in der regulären Saison als auch was die Spiele in den Playoffs betrifft, allerdings nicht, das ist aber auch nicht so wenig, aber so sehr überraschend, im Stanley Cup Final. Da ist es so, dass die Florida Panthers 178 Spielerfahrung haben und die Edmonton Oilers 151. Ganz klar, die Panthers natürlich 2 Jahre hintereinander im Stanley Cup Finale, also dadurch sehr, sehr viel Erfahrung. Und 17 Spieler bei den Florida Panthers haben schon einen Stanley Cup gewonnen. Natürlich sind da eben die mit dabei, die im letzten Jahr den Stanley Cup gewonnen haben, aber zum Beispiel auch ein Nico Sturm oder ein Brad Marchand, die mit anderen Teams gewonnen haben. Und tatsächlich ist Carter Verhaeghe derjenige, der als einziger Spieler in der gesamten Finalserie, beide Teams eingeschlossen, schon zweimal einen Stanley Cup gewonnen hat. 2020 mit Tampa und dann letztes Jahr mit Florida. Auf der Gegenseite ist Corey Perry der einzige Spieler von den Edmonton Oilers, der bereits einen Stanley Cup gewinnen konnte. Er ist auch derjenige, der mit Abstand die meisten Finalteilnahmen hat, die meisten Finalspiele dann auch insgesamt der beiden Teams. Ganz klar, Corey Perry war ja 2007 im Stanley Cup Finale und dann 2020 mit Dallas, 2021 mit Montreal, 2022 mit Tampa Bay und letztes Jahr mit Edmonton. Also das ist jetzt mittlerweile schon seine 5. Finalteilnahme. 28 Spiele hat er und das ist eben, ja, wenn man es dann zusammenrechnet, zum Beispiel so viel wie Connor McDavid, Leon Dreisaitl, Ryan Nugent-Hopkins und Evan Bouchard zusammen, die natürlich alle letztes Jahr eben nur die 7 Partien hatten. Bei den Oilers ansonsten noch Matthias Janmark, der hat mit Dallas schon mal ein Stanley Cup Finale gespielt, Adam Henrik mit den New Jersey Devils und Matthias Ekholm mit den Nashville Predators. Brad Kulak hat auch mit Montreal schon mal ein Stanley Cup-Finale gespielt. Und auf der anderen Seite, wenn ich nochmal mit rüber schaue, sind da noch andere, die außer mit Florida. Ja, Boston habe ich erwähnt, genau. Thomas Nosek wäre bei Florida noch zu nennen. Der hat mit Vegas 2018 schon mal im Stanley Cup-Finale gespielt. Nico Sturm hatte ich erwähnt, Stanley Cup gewonnen. Und Carter Verhaeghe eben auch. Also das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Wer hat schon mal Finalserie gespielt? Wer hat schon mal einen Stanley Cup gewonnen? Das sind so ein paar Zahlen und Fakten aus historischer Sicht um diese Finalserie drumherum. Dann kommen wir zu den Zahlen, was die Playoffs bisher betrifft und da eben auch zu den Advanced Metrics, aber auch zu relativ klassischen Werten. Die Edmonton Oilers sind das Team, was im Durchschnitt die meisten Tore erzielt hat, knapp über 4 Tore pro Partie. Tatsächlich sind die Florida Panthers das Team, was tatsächlich die meisten Tore erzielt hat. Die hatten ja ein Spiel mehr. Also auf der einen Seite Edmonton 65 Treffer in 16 Spielen. Und die Florida Panthers 66 Treffer in 17 Spielen. Florida auch knapp unter 4, also beide mit einem vergleichsweise hohen Toreschnitt in den Playoffs. Was die Verteidigung betrifft, da sind die Florida Panthers das beste Team in den Playoffs. Bisher 2,3 ist der Gegentorschnitt. Edmonton ist mit 2,8 ja auch noch gut dabei. Und auch da sei ja immer erwähnt, diese Statistiken sind dann in den Playoffs teilweise etwas quer, wenn du bestimmte Serien hast, wo du sehr gut zurechtkommst gegen einen Gegner, sind die gut. Wenn du einen Gegner hast, gegen den du schlecht zurechtkommst, aber trotzdem gewinnst, dann hast du dir so ein bisschen deine Statistiken auch versaut. Das Powerplay der Edmonton Oilers ist nach der regulären Saison ein bisschen in Fahrt gekommen. 30% ist die Erfolgsquote mittlerweile in den Playoffs. Das ist dann schon besser als das, was sie in der regulären Saison hatten. Auf der Gegenseite ist ganz interessant, die Florida Panthers, die haben fast die gleiche Quote in den Playoffs mit 23,2, wie sie die auch in der regulären Saison gehabt haben. Das ist kein überragendes Powerplay von Florida, ist aber eben solide. Und da muss man natürlich sagen, wenn die Zahlen nicht nur über die reguläre Saison so sind, sondern eben dann auch in den Playoff-Runden, dann bestätigt sich da schon, welche Qualität dieses Powerplay hat und eben auch dann an einigen Stellen nicht hat. Das Unterzahlspiel der Florida Panthers ist überragend gewesen, 88% knapp im Moment. Da sind sie mit ein bisschen Abstand das beste Team in den Playoffs und die Edmonton Oilers sind weiterhin schlecht. Die haben nur eine Quote von 66%, 2/3 der Unterzahlspiele gestalten sie nur erfolgreich. Trotzdem gesehen, sie können damit Playoff-Runden gewinnen, also von daher sind das eben erstmal dann wirklich nur Zahlen und man muss abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Die Oilers schießen am zweithäufigsten, statistisch gesehen, in den Playoffs aufs Tor. Das Team an 1, die Fs sind aber schon lange raus, also von daher ist Edmonton eben ein Team, was auch sehr, sehr viel Offensive generiert. Allerdings ist das auch so ein bisschen auf Kosten der Defensive. Sie haben also ungefähr +3, +4 bei den eigenen Torschüssen und einen ähnlichen Wert haben die Florida Panthers auch. Die lassen etwas weniger Torschüsse zu, schießen aber auch etwas weniger aufs Tor. Beide Teams sind, was die Faceoffs betrifft, schlecht. Beide unter 50%. Die Oilers bei 48,4 und Florida bei 45,6. Auch da sieht man wieder, naja, scheint dann doch nicht so mega wichtig zu sein. Da kommt es ja auch immer punktuell drauf an. Also wenn du einen Faceoff hast und du bist in der Verlängerung und hast ein defensives Faceoff gegen die erste Reihe des Gegners mit deiner vierten Reihe, dann wäre es schon schön, wenn man dieses Faceoff gewinnt. Ansonsten ist es dann anscheinend nicht so besonders wichtig für die beiden Teams. Interessanter sind dann auch und aussagekräftiger die Corsi-Werte und hochkarätige Torchancen, Expected Goals. Da sind sie beide gut mit dabei. Florida ist beim Corsi-Wert ein bisschen besser und sie sind ein bisschen besser, was den Expected Goals-Wert oder den Anteil Expected Goals prozentual betrifft. Die Edmonton Oilers sind dafür bei dem Anteil der hochkarätigen Torchancen etwas besser. Beide Teams sind da einfach Elite und gut. Das heißt also, sie können sich gute Torchancen erspielen im Gegensatz zum Gegner. Sie haben Torchancen, die auch auf Tore oder auf einen Ertrag hindeuten, statistisch gesehen. Und wie wir an der Zahl dann an der Offensive auch gesehen haben, sind beide auch in der Lage, diese Torchancen dann auch zu nutzen. Ganz interessant, die Fangquote der Edmonton Oilers bei 5 gegen 5 ist fast einen Prozentpunkt besser als die der Florida Panthers. Allerdings ist es da so, dass da natürlich auch die Partien von Calvin Pickard mit reinspielen und nicht nur Stuart Skinner in die Statistik mit einfließt. Bei Florida ist es ja nur Sergei Bobrovsky, der da eben entsprechend diese Zahlen hatte. Bei den Schussquoten ist es so, dass die Florida Panthers da etwas besser sind, aber auch da nehmen sie sich beide nicht viel. Die Panthers sind, nachdem sie in der regulären Saison nicht so gut waren, in den Playoffs in Gang gekommen, was die Schussquote betrifft, aber auch das war ein Punkt, der zu erwarten war. Einige Spieler haben gefehlt, einige Spieler kamen auch erst später. Sie hatten kaum ein gesundes Lineup in Richtung Ende der regulären Saison und dadurch erklärt sich dann auch, dass die Zahlen da nicht so besonders gut waren vor den Playoffs. Wenn wir auf die individuellen Spieler schauen, dann ist natürlich Connor McDavid derjenige, der dort entsprechend vorangeht bei seinem Team, aber auch insgesamt in der NHL. Nicht ganz so überragend wie im Vorjahr. Aktuell sind es 26 Punkte für ihn. Damit ist er einen Punkt besser als entsprechend Leon Dreisaitl, was jetzt dort eben die individuellen Zahlen betrifft. Tatsächlich sind die Oilers das Team, was die Top 3 stellt. Ryan Nugent-Hopkins ist mit 18 Punkten auch noch mit hinten dran, was dort die Punkte betrifft. Dann kommt mit 17 Punkten Alexander Barkov als Topscorer der Florida Panthers. Und was man sagen muss, Sam Bennett ist der Top-Torjäger aktuell in den Playoffs mit 10 Toren. Und da schaue ich mal, da sind ja dann Corey Perry und Leon Dreisaitl, diejenigen, die hinten mit dran sind, mit 7 Treffern, die eben da noch aufholen können. Carter Verhaeghe hat sich mal wieder bewiesen als Clutch-Player mit 6. Generell kann man aber sagen, beide Teams sind sehr, sehr gut, was das Scoring insgesamt betrifft. Die Edmonton Oilers, die haben 7 Spieler, die schon zweistellig gescored haben. Die haben 19 verschiedene Torschützen. Davon haben 8 5 Tore oder mehr erzielt. Das ist ja auch schon sehr, sehr bemerkenswert. Man kann auch noch mehr dazu machen. Sie haben 9 von den 19, die getroffen haben, die 4 Tore oder mehr erzielt haben. Also da sehr, sehr gut, sehr, sehr tief. Die Edmonton Oilers, etwas, was ihnen ja auch sehr geholfen hat in den Playoffs. Sie haben zum Beispiel im Western Conference Final 19 von 21 Spielern gehabt, die einen Punkt dort eben entsprechend auch gesammelt haben. Also es war jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie über die Serien verteilt war, sondern es war durchaus in jeder Serie so, dass viele Spieler eben einen Beitrag geleistet haben zum Erfolg der Edmonton Oilers. Also das ist schon ein sehr, sehr tiefes Team. Das Problem ist nur, die Florida Panthers sind im Prinzip genauso tief. Auch die haben 19 Spieler, die ein Tor oder mehr erzielt haben. Die haben sogar 8 Spieler mit 4 oder mehr Toren oder auch 8 Spieler mit 4 oder mehr Toren. Da war bei Edmonton ja einer mehr. Also auch da sieht man, es sind beide sowohl in der Qualität vorne mit einzelnen Akteuren als auch in der Quantität der Tiefe super, super gut aufgestellt. Das ist sehr bemerkenswert, dass wir hier auch keine unterschiedlichen Modelle haben. Das war, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen anders, dass da die Oilers eben natürlich, klar, naturgemäß abhängig waren von McDavid und von Dreisaitl. Das ist in diesem Jahr nicht so. Die können immer wieder auch punktuell ihre Tore machen. Ich meine, McDavid hat im Prinzip mit seinem Breakaway gegen die Stars die Serie dann entschieden und dafür den Sieg mitgesorgt. Und das ist etwas, was sie können, wozu sie in der Lage sind, die Spitzenspieler der Oilers. Aber trotzdem, diese Tiefe, die ist schon echt erstaunlich und umso erstaunlicher eben, dass die Gegenseite das auch so widerspiegeln kann und dass da eben auch sehr, sehr viele Spieler mit dabei sind, die dort entsprechend auch schon getroffen haben. Es sind viele, die gut drauf sind, es sind aber auch einige dabei, die angeschlagen sind, beziehungsweise wir haben sogar einen Spieler, der wird den Edmonton Oilers definitiv fehlen, das ist Zach Hyman, der hat ja dann gegen Dallas eine Upper Body Injury erlitten. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass er sich irgendwas gebrochen hat und dass er da dann eben entsprechend operiert wurde. Der fehlt ihnen. Der hatte 5 Tore, 6 Vorlagen, 11 Punkte insgesamt. Aber was, glaube ich, viel wichtiger war, also zum einen individuell, er war kurz davor, meine ich, einen Playoff-Rekord für Hits aufzustellen. und eben natürlich als Beitrag fürs Team absoluter super Vorchecker gewesen in den Playoffs bisher. Und das ist natürlich so eine Komponente, die sie brauchen, die sie definitiv brauchen werden gegen die Florida Panthers. Da musst du eben auch dann entsprechend was erzwingen vorne. Das hat ihnen sehr geholfen bisher in den Playoffs und das fehlt jetzt. Und da müssen wir eben schauen, wie sie das Ganze auffangen können. Auf der anderen Seite musst du aber auch sagen, zum Beispiel eben den Jeff Skinner hat ein Tor gemacht. Arvidsson ist mit reingekommen. Also sie waren in der Lage, das aufzufangen. Es scheint auch so zu sein, dass zumindest Connor Brown, der zwei Partien verpasst hat im Western Conference Final, mit dabei sein kann in Spiel Nummer 1 und eben dann entsprechend wieder mit ins Lineup rücken kann. Auf der Gegenseite ist es so, dass Lusterinen und Anton Lundell beide auch gefehlt haben in Spiel Nummer 5, beziehungsweise in Spiel Nummer 5 verletzt raus sind, aber da wird vermutet, dass sie dann auch mit dabei sind für Partie Nummer 1. AJ Greer ist auch jemand, der als Day-to-Day momentan auf der Liste steht, aber auch da scheint es so zu sein, dass er spielen kann, dann entsprechend im ersten Spiel in Edmonton, was jetzt aus deutscher Sicht für Nico Sturm keine gute Nachricht wäre, weil der dann wahrscheinlich wieder mit rausrückt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Nico Sturm dann auch entsprechend in der Finalserie irgendwann mal seine Chance bekommt und dort eben das ein oder andere Spiel absolvieren kann, was aus meiner Sicht für Edmonton ein großer Vorteil ist. Wir haben zwar den Verlust jetzt von Hyman, aber im Prinzip haben sie einen Spieler dabei, der im letzten Jahr im Grunde nicht teilgenommen hat am Stanley Cup Final. Das ist nämlich Evander Kane. Der hat zwei Spiele gehabt letztes Jahr. Die waren richtig schlecht. Ich glaube, Spiel 1, Spiel 2. Minus 4. Und danach war er eben nicht mehr da zu sehen im Lineup, weil er verletzt war. Und der ist jetzt mit dabei. War auch so ein bisschen angeschlagen jetzt, glaube ich, die letzten Partien. Aber da würde ich auch davon ausgehen, dass er spielt. Das ist schon ein richtiger Vorteil. Denn mit ihm bekommen sie jemanden, der auch den Körper richtig mit reinstellen kann, der einfach auch Tore schießen kann. Haben wir auch gesehen gegen Dallas. Wieder hat auch ein Tor gemacht in Spiel Nummer 5. Also auch da extrem wichtiger Spieler für die Edmonton Oilers. Und das ist eben etwas, wo man sagen kann, naja, Hyman ist ärgerlich. Das tut natürlich richtig weh, aber jetzt ist eben Evander Kane ein Neuzugang in Anführungsstrichen im Vergleich zur Serie 2024. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Matthias Ekholm hat Spiel Nummer 5 mitgemacht, nicht besonders viel gespielt, war aber zu erwarten. Jetzt hat er ein paar Tage noch wieder Zeit, um sich reinzubringen, um fitter zu werden, noch um noch auszuheilen. Und dann wird er wahrscheinlich auch wieder relativ normal belastet werden können. Und das ist natürlich auch etwas, was ihnen sehr, sehr hilft und wo eben dann auch die Möglichkeit ist, dieses Paar eben mit Bouchard wieder vielleicht wieder herzustellen. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es die Verteidigerpaarung dann wieder sein wird und das hilft dann auch beim Aufbau und auch in der Defensive natürlich am Aufbau, weil du gegen das Forechecking der Florida Panthers natürlich extrem vorsichtig sein musst. Das ist etwas, wo sie viele, viele Situationen und Tore auch generieren. Braucht man sich nur die Situation und die Treffer dann gegen die Carolina Hurricanes, einige davon anschauen im Eastern Conference Final. Und da ist natürlich hilfreich, wenn du mit Ekholm erstmal nochmal jemanden hast, der auch dann ein bisschen sicherer defensiv ist und der dann bei den manchmal auftretenden Fehlern von Bouchard entsprechend dort auch nochmal ein Stück weit mit aushelfen kann. Ich denke, da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann gehe ich halt einfach auch mal rein, direkt in die Lineups, in die Reihenkombinationen, die bei den Oilers da sind. Und wir fangen eben an mit der Verteidigung. Matthias Ekholm, Evan Bouchard war letztes Jahr in den Playoffs vielleicht das beste Paar und wird, wenn er dann wieder im Rhythmus ist, Matthias Ekholm sicherlich in dieser Saison auch dann sehr, sehr gut spielen. Dann Anders, Brad Kulak ist dann eben auch in Ordnung als zweites Verteidigerpaar. Kulak hat auch sehr, sehr gut gespielt. Vorne muss man sagen, zusammen mit Bouchard hat ihn da richtig gut vertreten. Jake Wowman und John Klingberg. Wowman ja auch gekommen zur Trade Deadline. Sehr gut auch damit eingefügt. Und Klingberg hat tatsächlich, glaube ich, in Spiel 5 auch ein bisschen mit Ekholm zusammengespielt. Weiß ich nicht, ob man da dann quasi so eine schwedische Connection jetzt irgendwann nochmal sehen wird, das ein oder andere Mal Chris Knobloch da andere Matchups haben will. Normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass er einfach entsprechend dann zurückgeht zu seinem besten Verteidigerpaar. Dann die Sturmreihen. Ja, muss man ganz klar sagen, vorne Connor McDavid, Ryan Nugent Hopkins und Corey Perry ist eine richtig gute Reihe. Perry 7 Tore, das ist schon Wahnsinn. Da gab es ja auch die Statistiken. Er hat so viele Tore, ich glaube, wie Robertson, Duchesne, Ben, Dadonov und ich weiß gar nicht, wer das, Sagan, glaube ich, zusammen bei den Dallas Stars. Also schon extrem gut. Er steht eben genau richtig, weiß, wo er hin muss. Die zweite Reihe aktuell, Dreiseitel, Kapanen, Evander Kane. Das ist richtig gut, eben auch, weil da diese Physis mit reinkommt von Kane. Kapanen hat auch schon ein wichtiges Tor gemacht. Also es ist schon stark. Dann hinten die dritte Reihe, Jan-Marc Arvidsson, Podkolzin, Arvidsson wieder mit reingerückt. Auch das ist richtig, richtig gut. Und Henrik, Frederick und Jeff Skinner als vierte Reihe aktuell. Wie gesagt, Skinner viel kritisiert, trotzdem eben auch getroffen. Und muss einfach auch sagen, dass mehrere Dinge eigentlich erstmal, wenn man sich das Line-Up vor allem bei den Stürmern dann auch anschaut, bei den Oilers zutreffen. Also zum einen ist es so, dass man ja im Sommer ziemlich viel daraus gemacht hat aus den Neuverpflichtungen Arvidsson und Skinner. Was aber fast schon wichtiger war, sind diejenigen, mit denen sie die Verträge verlängert haben, nämlich Henrik, Jan-Marc, Corey Perry und Connor Brown. Und das ist schon so, das ist so ein bisschen untergegangen. Da hat man gedacht, okay, gut, ja, ne, die sind eben diejenigen, ist auch vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, jemanden zu verlängern, als dann einen neuen Spieler zu holen, fancy neue Toys, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen etwas, wo dann auch entsprechend, ja, einfach man so ein bisschen eher drauf achtet und das ist eher in den Schlagzeilen, sie haben einen neuen Spieler geholt, als dass ein Vertrag verlängert wurde. In dem Fall ist es aber dann eher so, dass diese Vertragsverlängerungen helfen, ihnen diese Tiefe zu geben. Und das ist vielleicht schon so ein bisschen der Unterschied zu den Florida Panthers. Ich meine, ich habe es gesagt, es haben auch bei den Panthers viele getroffen. Das ist alles richtig. Nur bei Florida konzentriert sich dann eigentlich das Ganze insgesamt so ein bisschen auf drei Reihen. Und bei den Edmonton Oilers sind es vier, wenn wir jetzt mal vergleichen, zum Beispiel Arvidsson, Podkolzin, Jan-Marc, die haben einige Punkte schon gemacht in den Playoffs. Und wenn man jetzt die vierte Reihe nehmen würde bei den Florida Panthers, wenn die zum Beispiel AJ Greer, Thomas Noshek und Gadjovic ist, dann haben die auch schon getroffen, aber eben etwas weniger. Und das ist vielleicht auch etwas, wo die Edmonton Oilers am Ende einen entscheidenden Vorteil haben könnten, dass sie dann eben eine vierte Reihe haben, die ihnen auch helfen kann. Wir gehen mal rüber, schauen, wie das aussieht bei den Florida Panthers. Vorne Alexander Barkov, Sam Reinhardt, Evan Rodriguez. Reinhardt angeschlagen, muss man abwarten, ob der immer fit ist, ob der dann auch alle Spiele mitmachen kann. Rodriguez war letztes Jahr sehr, sehr gut in der Finalserie, war ja zwischendurch auch verletzt jetzt in den Playoffs, also auch da ist nochmal vielleicht ein Stück weit ein bisschen Luft nach oben. Zweite Reihe, Bennett, Tkachuk, Verhaeghe. Verhaeghe habe ich erwähnt, Clutch-Player, Bennett, die meisten Tore bisher. Matthew Tkachuk ist besser geworden, scheint jetzt auch gesünder, fitter zu sein im Vergleich zu den ersten beiden Runden, also das auch aus Sicht der Panthers ein gutes Zeichen. Ja, die dritte Reihe wurde schon viel drüber geredet, eben Lundell, Marchand und Luostarinen. Natürlich wichtig, wenn Luostarinen gesund ist, dann, dass sie auch so auflaufen können. Die haben gegen Toronto sehr, sehr gut gespielt. Die haben aber auch gegen Carolina ihre Momente gehabt. Also das ist da, ne, und auch mit Marchand natürlich auch jemanden, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, der jetzt mittlerweile auch vernünftiger spielt. Vielleicht so ein bisschen auch die Parallele zu Corey Perry, dass sie eben beide mal Spieler waren, die sehr, sehr wild und sehr, sehr über die Stränge auch manchmal agiert haben und mittlerweile ist es halt so, dass sie dann auch eher vernünftiger sind. Ja, und die vierte Reihe habe ich erwähnt, Nojek, Greer und Gadjovic, das fällt ein bisschen ab dann auch im Vergleich zu den Oilers. Verteidiger, Forsling, Aaron Ekblad. Ekblad sehr gut offensiv unterwegs, hat ja einige Partien, zum einen wegen seiner Doping-Sperre und dann nochmal wegen eines Checks verpasst in den Playoffs, aber ich glaube, er hat 11 Punkte in 13 Partien, also das ist ja auch schon ziemlich, ziemlich gut. Hat da so ein bisschen Brandon Montour ersetzt, Forsling auch weiterhin so ein bisschen unterschätzt. Ja, Kulikov, Seth Jones, ich meine, ich habe es erwähnt, Seth Jones ist auch da, ne, da wieder die Parallele rüber zu Darnell Nurse. Genau da gehören sie hin, in ein zweites Verteidigerpaar, werden wie ein Number One Verteidiger bezahlt, aber das soll dann egal sein, denn jetzt im Moment gibt es eh keinen Salary Cap und es ist wichtig, dass die beiden gut spielen. Jones hat auch schon das eine oder andere Spiel mitentschieden, wirklich gut. Und hinten, ja, Nate Schmidt, Nico Mikola Schmidt, einer der wenigen übrigens, die dann eben noch keinen Stanley Cup gewonnen haben. Auch die waren gut. Mikola hat auch immer mal wieder so aufblitzen lassen, wie gut er eigentlich ist. Der ist ja ziemlich groß, kann aber auch sehr, sehr schnell skaten. Teilweise habe ich irgendwie gelesen, dass die Panthers sagen, er ist so der schnellste Spieler im Team. Natürlich mit seiner Reichweite dann auch in der Lage, da Dinge zu machen. Hat aber auch ein gutes Stickhandling. Also auch das ein richtig, richtig guter Spieler. Tendenziell würde ich sagen, Verteidigung ist sehr ähnlich. Und dann eben vorne der kleine Vorteil, dass die Oilers dann doch am Ende ein Stück weit tiefer sind. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen in den letzten Wochen, sie können auch immer mal wieder einen ersetzen. Und zwar wirklich relativ gleichwertig in der dritten, vierten Reihe. Alle, die irgendwie reinrotiert sind, die reingerutscht sind aufgrund von Verletzungen, haben getroffen. Das muss ich halt sagen. Ich habe ja auch vor dem Western Conference Final auf Dallas gesetzt. Es ist einfach Wahnsinn, was sie da hinten machen, was sie da hinten leisten mit dieser Tiefe, und habe ich komplett unterschätzt. So hätte ich so eben wirklich nicht erwartet. War ja auch in den ersten Spielen der Playoffs nicht so zu sehen. Aber da haben sie eben anscheinend genau die richtigen Spieler verlängert und geholt dann an den Stellen. Und die Oilers sind da wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, da haben wir jetzt viel über die Skater geredet. Kommen wir aber dann, ich will nicht sagen zur wichtigsten Position, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass auch eben diese Tiefe, die Stürmer alle sehr, sehr wichtig sind. Aber natürlich sind die Torhüter ein entscheidender Teil auf dem Weg zu einem Titel. Und da haben die Oilers natürlich eine wirkliche Achterbahnfahrt hinter sich. Und auch Stuart Skinner hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Und im Grunde entspricht das, was er dieses Jahr in den Playoffs geleistet hat, auch dem, was wir letztes Jahr im Finale gesehen hatten. Da hat er drei Spiele gehabt, die waren mega überragend und richtig, richtig gut. Und er hat eben dann vier Partien gehabt, die nicht so gut waren. Und wo er dann eben einfach ja nicht in der Lage war, seinem Team diesen entscheidenden vierten Sieg zu holen. Er ist natürlich, seitdem er wieder da ist, mega gut. 1,41 der Gegentorschnitt, 94% die Fangquote, 3 Shutouts. Gab ja zwischendrin diese Statistik. Entweder hat er eine sauschlechte Fangquote oder er hat einen Shutout. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt gegen Dallas. Trotzdem hat er Oettinger geschlagen im 1 gegen 1, in Anführungsstrichen, bei den Torhütern. Und das ist ja auch etwas, was du erstmal schaffen musst, denn der war ja jemand oder ist auch jemand, wo immer alle sagen, ja, super Playoff-Performer und richtig, richtig gut. Kannst du natürlich auch sagen, ja, aber ins Finale hat er sein Team auch noch nicht gebracht. Also auch da, ne, immer so ein bisschen vorsichtig, was man denn jetzt aus der Geschichte macht. Sieht man das Glas halb voll oder halb leer an der Stelle aus Sicht von Dallas. Aber eben zurückzukommen zu Edmonton, Skinner im Tor, wirklich gut die letzten Wochen wieder unterwegs. Hat ja im letzten Jahr auch im Finale gewonnen. Wird natürlich wichtig sein jetzt am Anfang, dass er etwas besser reinkommt als in der letzten Saison, ganz klar. Vorteil für Edmonton, Pickard ist wieder gesund. Der hat jetzt auch nicht die besten Statistiken gehabt, das vergisst man, glaube ich, immer. Er hat aber alle 6 Spiele gewonnen. So, das ist das Wichtigste dabei. Und das ist jetzt etwas, glaube ich, wo so ein bisschen die Edmonton Oilers-Fans beruhigter sein können. Sollte Stuart Skinner das ein oder andere Spiel haben, wo er dann doch mal raus muss, haben sie jetzt mittlerweile eben wieder einen Backup. Das ist auf der Gegenseite nicht so. Da steht und fällt eben alles mit Sergei Bobrovsky. Der war sehr, sehr gut in den Spielen in den ersten 3 im letzten Jahr. Danach war es eher auch durchschnittlich. Und er ist auch in dieser Saison nicht mega überragend, aber es reicht einfach aus. Das ist ja auch ein Punkt, was eben entscheidend ist. Das habe ich jetzt bei Pickard eben gesagt, auch bei Bobrovsky. Er hält eben dann, wann er halten muss, 91,2% und 2,11 sind als Torhüterwerte in Ordnung, sage ich jetzt mal. Was wichtiger ist aus seiner Sicht, ist Goal Save Above Expected. Da hat er einen Wert von 8,5. Das heißt, ein halbes Tor pro Spiel kassieren die Florida Panthers im Schnitt weniger, wenn er im Tor steht. Und das ist ja schon mal etwas, was dann auch helfen kann in dem Finale. Man muss aber auch sagen, mittlerweile ist Stuart Skinner trotz der schlechten Zahlen in den ersten beiden Partien und auch dann in manch einer Niederlage, er hat auch einen Wert von plus 2,6 und das in nur 10 Partien bisher. Also auch da holt er langsam auf, was die Advanced Metrics für die Torhüter betrifft. An der Stelle eben dann auch nicht mehr so der Riesenvorteil für die Florida Panthers. Wenn wir auf die Trainerposition schauen, ich meine, Paul Maurice ist mittlerweile dann über jeden Zweifel erhaben. Der Mann war so lange in der NHL unterwegs und hat wenig gewonnen. Ich will nicht sagen, er hat nichts gewonnen, aber er hat wenig gewonnen. Und dann kommt er eben nach Florida und ist plötzlich genau derjenige, der Motivator, der dieses Team von hochtalentierten Spielern plötzlich dann zu einem richtigen Titelkandidaten macht und dann letztes Jahr auch zur Meisterschaft führt. 3 Finalteilnahmen hintereinander musst du auch erstmal hinbekommen. Er managt diesen Lockerroom da einfach, glaube ich, perfekt aktuell, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es teilweise relativ einfach ist, dass sie dann auch das Glück haben, dass sie eben Spieler mit reinbekommen, die wirklich gut passen, die in einer Situation sind, wo sie wissen, ich bekomme nicht mehr viele Chancen. Ich meine damit zum Beispiel Seth Jones, ich meine damit Marchand. Die wissen, hey, das hier ist jetzt mein letzter Run auf den Stanley Cup, vielleicht für Marchand, für Seth Jones ist es der allererste eigentlich überhaupt. Sie haben Akteure wie einen Nico Sturm, der dann eben auch sagt, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich bin dafür da, ein Faceoff zu gewinnen. Ich werde wahrscheinlich keine Vorlage haben, ich werde wahrscheinlich kein Tor haben, aber ich bin wichtig, wenn ich es schaffe, in den 30, 50 Sekunden, in denen ich Unterzahl spiele, dafür zu sorgen, dass die anderen kein Tor machen, dann habe ich meinen Beitrag geleistet. Und da hat er eine gesamte Kabine voll mit solchen Spielern und da schafft er es aktuell immer noch weiter, sie so gut einzustellen. Und es war ja auch so, man muss ja sagen, vor der Serie gegen Tampa, viele haben getippt, Tampa Bay gewinnt die Serie. Die haben sie in 5 weggehauen. Dann gegen Toronto, ja gut, Toronto kämpft oft mit sich selber, aber auch da, ne, beide Spiele auswärts klar gewonnen. Auch wieder gegen Carolina, wo man dann auch schon wieder gedacht hat, naja, jetzt irgendwann müssen die Hurricanes auch dran sein. Nein, das hat er auch gut gecoacht. Auch viele Auswärtssiege, auch das ist ja ein Punkt, extrem gut. Was den Oilers Mut machen kann, ist, die Heimteams, die nicht gegen Florida gespielt haben, die haben 2 von 3 Heimspielen gewonnen. Die Oilers haben jetzt das Heimrecht in der Finalserie. Was aber wiederum den Panthers-Fans Mut machen kann, ist, die Panthers sind auswärts 8-2 und sie haben 27 Tore mehr geschossen in diesen 10 Auswärtsspielen. Also nicht 27 Tore geschossen, sondern 27 Tore mehr als der Gegner. Und das auswärts, also da treffen 2 vollkommen gegensätzliche Trends aufeinander. Und auch das wird eben ein Punkt sein, wo die Panthers dann sagen, wir ziehen das Selbstvertrauen raus, wir haben auch die anderen Serien gewonnen. Ohne Heimrecht übrigens, auch das interessant, habe ich vorhin vergessen, beide Teams kommen ins Finale und hatten bisher nicht einmal Heimrecht. Also beide haben alle Serien, die sie gewonnen haben, als das Team mit dem schlechteren Rekord gewonnen. Jetzt eben für die Panthers bleibt so, für Edmonton jetzt erstmals dann entsprechend der Heimvorteil. Und auch das finde ich, ist irgendwie eine crazy Geschichte. Edmonton hat ja quasi letztes Jahr gesagt, nach Spiel 7, naja, wir brauchen jetzt fürs nächste Jahr, brauchen wir in Spiel 7 unbedingt das Heimrecht. Dann spielen sie eine durchwachsene Saison, haben nicht Heimrecht auf dem Papier, weil sie, ich weiß gar nicht, wie viel da sie insgesamt waren, aber weil sie einfach eben schlecht platziert sind. Alle 3 Serien in den Playoffs bisher haben sie auswärts begonnen und jetzt im Finale, wo du sagen müsstest, naja, da wird wahrscheinlich auch ein gutes Team kommen. Klar sind die Panthers ein gutes Team, aber jetzt plötzlich hat Edmonton Heimrecht. Auch das finde ich so ein kleiner Twist, der dann eben auch ganz interessant ist im Vergleich zum letzten Jahr. Auf der Gegenseite, auf der Trainerposition, Chris Knobloch, natürlich nicht so erfahren wie Paul Maurice, ganz, ganz klar, aber trotzdem auch da wieder. Erstmal hat er es im letzten Jahr geschafft, die Oilers wieder richtig zu beleben, was jetzt, fand ich, nicht so besonders schwer war, weil so schlecht, wie sie zu Beginn der letzten Spielzeit waren, war das relativ einfach. Dann aber auch in den Playoffs, er hat es eben geschafft, sie weiterzubringen. Er hat es auch geschafft, nach 0-3 sie nochmal auf 3-3 mit ranzucoachen. Auch das ist ja ein Punkt. Viele Teams verlieren dann eben in 5, spätestens in 6. Er ist in der Lage gewesen, sein Team nochmal bis ins 7. Spiel zu bringen. Auch jetzt wieder in der Saison, es war viel Unruhe da, es war viel Kritik da. Auch da wieder gleiche Situation vor der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Kings, haben viele Experten gesagt, hey, das war übrigens eine der wenigen Serien, wo ich richtig lag bei den Oilers, aber ne, bei den anderen war es halt wirklich dann schlecht. Aber trotzdem, vor der Serie gegen Los Angeles war es eben so, haben viele gesagt, Mensch, die Kings, jetzt, dieses Jahr sind sie dran. Und da hat er nach 2 Spielen auch die richtigen Schlüsse gezogen, hat natürlich ein bisschen Glück gehabt, auch wieder, dass Pickard dann richtig gehalten hat im Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was er gegen Vegas gemacht hat, das, was er gegen Dallas gemacht hat, speziell gegen Dallas, gegen Vegas weiß man immer nicht so ganz, auch mit so Verletzungen, Mark Stone war mit dabei, gegen Dallas, das ist ein Meisterstück gewesen. Gegen Dallas zu gewinnen ist das eine, das habe ich ihnen auch zugetraut. Ich meine, ich glaube, ich habe gesagt Dallas in 7, aber ne, das sind dann immer Serien, wo man sagen kann, das kann ja dann auch kippen. Aber in 5 gegen Dallas zu gewinnen, auf die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, auch da wieder, einige Teams gewinnen dieses 5. Spiel eben nicht, sondern sie sagen, naja, wir führen jetzt 3-1, ob wir jetzt auswärts gewinnen oder verlieren, ist relativ Latte. Nein, sie gewinnen auswärts diese Partie. Sie lassen Dallas auch immer wieder nicht rankommen. Ne? 3-0, 3-2, dann kommt das 4-2, 4-3, dann kommt das 5-3 wieder. Natürlich individuelle Klasse, gar keine Frage, profitiert er auch von. Aber eben auch da sehr, sehr viele Serien auswärts gut gestaltet. Das ist ein Zeichen auch von einem guten Coach, der dann auch eben entsprechend trotz der schlechten Matchups da entsprechend Spieler auch gewinnen kann. Auch da wieder, auch was die Rotationen betrifft, die richtigen Spieler dann rauszusuchen, wo du sagst, hey Mensch, okay, lass ich jetzt Skinner spielen, lass ich Arvidsson spielen, na gut, dann spielt Arvidsson, dann macht Arvidsson sein Tor, dann kommt Skinner mit rein, Skinner macht sein Tor. Also auch das ist immer, natürlich, viel ist Glück, gar keine Frage, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist sehr, sehr viel Glück immer mit dabei bei diesen Entscheidungen, aber trotzdem, er hat in diesem Jahr Glück gehabt, aber auch vieles richtig gemacht und auch da wieder, er ist einer der wenigen Coaches, der zurückkommt, eben dann wieder in ein Finale und jetzt die Möglichkeit hat, diesen ersten Titel zu gewinnen, selber und eben auch dann die Generation McDavid Dreiseitel zum ersten Titel zu führen. Auch das ist etwas, was da, finde ich, dann manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil man vielleicht auch immer über McDavid redet, über die Spieler redet. Ich glaube, der Coach ist auch ein sehr, sehr guter Coach. Dann gibt es noch ein paar andere Rahmenbedingungen. Man muss bei Edmonton sagen, es könnte einer der letzten Läufe mit dieser Art Kader sein in den nächsten Jahren. Denn der Dreiseitel-Vertrag, der kommt. Bouchard braucht einen neuen Vertrag. McDavid braucht demnächst einen neuen Vertrag. Sie haben Glück und eine gute Situation mit dem Salary Cap. Auch das wieder, ne, etwas, was andere Teams vielleicht früher nicht hatten. Können die Oilers aber auch nichts für und sie dürfen das dann natürlich auch sehr gerne ausnutzen. Aber das ist auch vielleicht nochmal so eine Komponente. Und natürlich zusätzlich, sie haben halt einfach letztes Jahr verloren. Ich meine, wer die Amazon Prime-Serie gesehen hat, wer gesehen hat, wie frustriert die waren, wie enttäuscht die waren, in der Kabine geweint, auch das vorher nach dem 0-3, wie da McDavid quasi ausgerastet ist. Also das ist schon auch etwas, wo du gesehen hast, sie wollen unbedingt diesen Stanley Cup gewinnen. Und vielleicht ist das auch etwas, wo man so sagen kann, so diese letzten Prozentpunkte. Ne? Es ist ja häufig so, ein Team, was noch nie einen Stanley Cup oder einen Titel gewonnen hat, ist immer ein Stück motivierter als das Team, was schon mal diesen Erfolg hatte. Das ist auch teilweise unterbewusst. Es liegt natürlich teilweise auch daran, dass die Teams dann ein bisschen kaputter sind. Ich meine, das muss man jetzt auch sagen. Wir haben darüber geredet. 17 Spiele Florida, 16 Partien für die Oilers. Das ist nicht der große Unterschied. Machen wir aber mal 3 Jahre draus, dann ist es schon ein Unterschied, weil dann Florida, keine Ahnung, ich glaube 20 Spiele mehr, würde ich jetzt mal geschätzt, ungefähr hat an Playoff-Spielen und das tut dann irgendwann schon weh. Ne, da ist Edmonton vielleicht ein Stück weit frischer und ist dann in der Lage, vielleicht dann in Spiel 5, 6, 7 doch nochmal ein paar Körner irgendwo zu mobilisieren und dann entsprechend das Letzte rauszuholen. Aber auch das, ne, ist dann im Nachhinein wieder etwas, wo man drüber reden wird. Da wird man sagen, naja, nee, die Panthers haben den Titel gewonnen, weil sie weiterhin oder noch mehr Erfahrung hatten als die Oilers. Und wenn die Oilers gewinnen, sagt man eben, ja, die Panthers waren vielleicht müde. So, ne? Also auch das sind wieder die Dinge, das ist wie das Gleiche, was ich auch oft habe. Ne? Das eine Team kommt aus einer 7-Spiele-Serie, war ja bei Florida so, gegen Carolina. Die anderen spielen relativ kurz. Ja, Pustekuchen, hat nicht wirklich irgendwas ausgemacht, sondern es war eher ein Vorteil für Florida, weil die im Rhythmus waren und zack, 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 die ersten 3 Partien direkt gewonnen haben. Ja, also auch da, ne, viele Dinge drumherum. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich schaue nochmal hier auch ein bisschen durch meine Notizen, ob ich da irgendetwas vergessen habe. Wir haben über die Tiefen gesprochen bei beiden Teams. Wir haben über die Torhüter gesprochen, über die Trainer gesprochen, über die Situationen rund um die Verträge. Florida, Bennett könnte gehen, Marchand könnte natürlich gehen, ist ja jetzt auch mit einem auslaufenden Vertrag gekommen. Das sind sicherlich Punkte, hatte ich ja erwähnt, wo man vielleicht dann sagen muss, das könnten die letzten Chancen sein, für einige der Spieler nochmal einen Stanley Cup zu gewinnen. Ja, aber ich glaube, ich habe, sagen wir mal, 95% der Themen angeschnitten. Es wird sicherlich Themen geben, die euch vielleicht noch einfallen. Dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, atlas-mar oder Sportpassion suchen. Entsprechend dann bei den diversen Social-Media-Plattformen. Ja, und dann schulde ich euch jetzt natürlich noch einen Tipp von meiner Seite. Ich habe es erwähnt, die Tipps bei den Oilers, die waren nicht so gut in den letzten Runden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Zeichen ist für die Oilers oder nicht, aber in dieser Serie würde ich auf Edmonton nennen. Einmal habe ich erwähnt, sie haben vielleicht eher 4 Reihen gegenüber 3 Reihen, in Anführungsstrichen, bei Florida. Sie haben den Faktor, dass sie vorne die beiden besten Spieler haben in der Serie. Das ist auch immer ein sehr, sehr guter Punkt. Und sie haben eben diese Motivation, den Stanley Cup bis auf Corey Perry noch nicht gewonnen zu haben. Und auch bei ihm, der wird ja auch motiviert sein und sagen, okay, komm, ne, dann nochmal als Abschluss. Und dann ist die Karriere auch rund. Und auch das ist ja ein Punkt, wo man sagen kann, dass er dann vielleicht danach zurücktreten könnte. Deswegen sage ich, die Oilers gewinnen. Ob es dann am Ende 6 oder 7 Partien wären, ich würde mich natürlich über 7 Partien freuen, weil es dann eben entsprechend nochmal mehr Hockey ist, weil es auch dann natürlich wieder dieses Drama gibt mit einem Spiel 7, wo beide gewinnen können, wo die einen eine Dynastie werden können. Ich meine, wenn Florida das Ding gewinnt, dann reden wir über eine Dynastie. Tampa war eine Dynastie. Florida wäre dann auch eine Dynastie, also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Auf der anderen Seite, wenn Edmonton gewinnt, ist es zwar erst der erste Cup, aber auch da sind wir dann schon beim Punkt, hey, Moment mal, sind die jetzt auch eine Dynastie, ne? 3-mal im Conference Final, 2-mal im Finale gewesen, dann vielleicht, ne, wenn es so sein sollte, den Titel. Also auch da, ne, es ist auch historisch sehr, sehr viel, was möglich ist in dieser Serie. Ich freue mich drauf, ich finde es interessant, dass wir mal wieder einen Rematch haben. Und eben 2 Teams, die sich schon kennen, ein bisschen verändert, interessant verändert, ein bisschen auch angeglichen, muss man ja auch sagen, finde ich. Also die Oilers spielen ähnlicher den Florida Panthers, als das im letzten Jahr vielleicht noch der Fall war. Und sie spielen jetzt einfach Playoff-Hockey, was man ja auch immer auch so schön sagt. Und ja, ich hoffe, dass es schöne Spiele werden. Ich hoffe auch, dass wir natürlich auch mal ein Spiel haben, wo wenig Tore fallen. Wir können auch gerne einen 6-5 haben, das ist mir auch egal. Wie gesagt, für mich wäre es schön, wenn Abwechslung mit dabei ist und am Ende, wenn dann die Oilers das Ding ziehen und gewinnen, werden sich sehr, sehr viele in Deutschland freuen und dann freue ich mich natürlich auch mit. Die Jungs drüben von der Oilers Nation, denen gönne ich das natürlich auch sehr. Wenn es Panthers gibt, Panthers-Fans gibt, auch sehr, sehr gerne melden. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, ob jetzt hier vielleicht auch sich Panthers-Fanclubs gegründet haben in Deutschland, ob es da Fans gibt, die sagen, ich bin sowieso in der regulären Saison jede Nacht aufgestanden, ich werfe meine Ratten gegen den Fernseher, so ungefähr, wenn wir gewinnen. Also auch das wäre etwas, wenn ihr da Panthers-Fans seid, Florida-Fans seid, sehr, sehr gerne auch melden. Möglichkeiten habe ich ja eben schon genannt. Damit würde ich sagen, reicht das jetzt auch erstmal als Vorschau. Ich werde versuchen, es so zu machen wie in den Conference-Finals, dass ich jeweils dann am Morgen nach den Partien kurze Analyse habe von der Partie, was ist passiert, was waren die Gründe, warum das ein oder andere Team dann an der Stelle gewonnen hat. Da natürlich auch wieder, ne? Gerne könnt ihr mir auch schreiben, auch während der Partien dann entsprechend. Heißt nicht, dass ich jetzt jedes Spiel live gucken werde, das wird, kann ich ausschließen, wird nicht so sein, das kriege ich zeitlich nicht hin, aber wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich sehr, sehr gerne schicken und dann kann ich auch versuchen, direkt dann im Anschluss in den Sendungen darauf einzugehen. Ansonsten wisst ihr, wie ihr der Sendung, wie ihr dem Sportpassion Podcast helfen könnt. Abonnieren, teilen, weitersagen. Entsprechend auch bewerten bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Ihr könnt sehr, sehr gerne auch unterstützen über PayPal oder entsprechend über ein Abo bei Steady. So, und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, auf eine richtig schöne Finalserie. Es geht los am Donnerstag morgen um 2 Uhr deutscher Zeit mit Spiel Nummer 1, dann aus Edmonton und dann geht es los gegen die Florida Panthers und es geht weiter dann am Samstagmorgen. Das sind die ersten beiden Spiele, die ihr euch merken könnt. Und für jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.